Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Wer 2026 wirklich erfolgreich durchs Jahr gehen will, muss sich mit dem Thema Profitabilität und deswegen auch CRM beschäftigen. Daher wird die heutige Folge erneut von unserem langjährigen Partner ChatAmin präsentiert. ChatAmin ist für mich das beste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing und die Automatisierung davon geht. Und über 400 andere Brands sind genau dieser Meinung. Dabei beispielsweise Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs. Denn all diese Brands nutzen ChatAmin bereits, um WhatsApp-Marketing und Customer Experience auf ein neues Level zu heben. Das Team dahinter ist mega nice, deswegen meine Empfehlung, einfach mal auf chatamin.com gehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin buchen. Viel Spaß! Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute in der Zweierkonstellation, nur mit Moritz und mir. Freut mich aber, dass du da bist. Was geht?
Merhaba, was geht ab? Alles gut?
Ja, und bei dir?
Doch, freue mich heute auf die Folge.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, wir haben es lange nicht mehr gemacht.
Ein Jahr ist her.
Ja.
Einmal im Jahr genehmigen wir uns diesen Spaß.
Ja, okay. Jetzt irgendwie Folge 125, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ist crazy, auch
ein cooler Punkt dafür. Ich glaube,
125,
hätte uns das irgendwer am Anfang erzählt, hätte das keiner für wirklich möglich gehalten, so viele Folgen überhaupt, dass so viele Menschen wöchentlich zuhören wollen oder zwei wöchentlich.
Wenn man sich sonst überlegt, wie viel wir wieder sein lassen, wa?
Ja, liebe Grüße an Simon Mahler, der nur vorgekommen wollte, wenn der Podcast mehr als 10 Folgen hat.
Stimmt. Shoutout an Simon.
Alles Gute an der Stelle.
Stimmt, wir haben 12,5-fache davon geschafft.
Ja.
Wahnsinn.
Naja, heute ist so ein bisschen der Plan, einfach mal ein kleines AppScale-Update mal wieder zu geben.
Ist viel passiert.
Wir sind sehr viel Achterbahn gefahren, würde ich sagen. Es ging immer wieder bergauf, dann ist auch wieder nicht nur ein Schritt zurück, sondern gefühlt mal 3 Schritte zurück, was interne Sachen anging. Aber ja, wir sind vor allen Dingen so ein bisschen hier, um ein bisschen über das Angebot, die aktuelle Situation vielleicht am Markt zu sprechen und so ein bisschen zu schauen, okay, was ist so ein bisschen mit der Agentur, der aktuelle Status quo.
Ich glaube, wenn man sich das anguckt oder wie das Gespräch jetzt verlaufen wird, hoffe ich eigentlich ziemlich klar, dass es ein rundes Ding wird, weil die Sachen eigentlich, wenn man sie historisch betrachtet und auch jetzt, wo wir jetzt heute stehen, alle in sich eigentlich sehr schlüssig sind und es eigentlich, glaube ich, keine großen Missverständnisse oder sonst irgendwas geben wird.
Ja.
Ist, glaube ich, wichtig, dass wir ganz vorne anfangen, dass wir irgendwie so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich jetzt irgendwie seit letztem Jahr Mai passiert, da einen kurzen Recap zu geben, aber dann auch irgendwie so ein bisschen wieder zu spiegeln, wie der Markt sich vielleicht in unserer Richtung irgendwie so ein bisschen geändert hat. Ich meine, mach mal LinkedIn auf, da steht irgendwie jeder zweite Satz, Cloud Vibe Coding und sonst irgendwas, mach das. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die auch vor allem als Agentur nicht ganz spurlos an einem vorbeigehen.
Ja.
Das heißt sozusagen am Ende dann irgendwie auch so ein bisschen die Übersetzung, wie wir irgendwie jetzt ins Jahr reingehen oder beziehungsweise wie wir das erste halbe Jahr geschafft haben und wohin die Reise mit AppScale jetzt geht. Das heißt, ich freue mich sehr, aber hätte gesagt, das wäre eigentlich ein guter Fahrplan.
Ja, yeah, safe. Aber dann lass du auch gerne reinstarten. Willst du so ein kleines Intro machen, was so im letzten Jahr passiert ist?
Jo, gerne.
Wo wollen wir anfangen?
Ja, ich hätte auch gesagt, kleiner Recap vom letzten Jahr vielleicht erstmal. Also im Sommer dann irgendwie noch gut Rückenwind auf jeden Fall gehabt. Im Sommer viele, viele gute Sachen dann irgendwie noch gehabt. Da war ja, glaube ich, auch Headcount eigentlich so gut wie full. Wir hatten da, glaube ich, 3 Developer noch, beziehungsweise halt unser altes System, mit dem wir halt gefahren sind. Ich würde eigentlich sagen, Ende des Jahres dann nochmal gute Crunch-Time gehabt. Also Ende letzten Jahres hat man, finde ich, schon so ein bisschen gemerkt, dass es alles ein bisschen sportlicher wird, dass es ein bisschen herausfordernder oder beziehungsweise einfach auch anspruchsvoller wird. Und ich habe vor allem die Zeit dann irgendwie so ab September irgendwie noch sehr, sehr stark im Kopf. Da waren dann irgendwie auf der einen Seite irgendwie die stärksten Kunden halt irgendwie auch noch gewonnen und auch irgendwie als Agentur nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Aber man hat halt irgendwie auch schon so ein bisschen gemerkt, dass so jetzt nicht der Rückenwind einen verlässt, aber dass es einfach zu sagen, jede Woche gefühlt ein neues Update gibt bei irgendwas. Und da so das erste Mal, finde ich, so erkennbar wurde, hey, okay, irgendwie, wenn das so weitergeht auf dem Pace, wird sich auf jeden Fall auch die Agenturlandschaft irgendwie krass verändern. Also das war, glaube ich, das erste Mal, dass dann auch wirklich so Code-Sachen und Co. von AI halt so ein bisschen gemacht wurden und man da halt schon gemerkt hat, okay, das Jahr gegen Ende des Jahres war auf jeden Fall dann schon recht sportlich.
Aber aus deiner Sicht vor allen Dingen im Sales-Bereich und dann, ich sag mal, gegenübergestellt bekommen, ey, warum soll ich euch x-tausend Euro für eine Anzahl an Tests zahlen, wenn ich das auch selber irgendwie in 2 Minuten vibe-coden kann.
Genau, also ich glaube, das war da dann noch nicht so wirklich das Problem. Man hat halt nur gemerkt, dass sich halt sehr, sehr viel sehr, sehr schnell verändert hat und natürlich irgendwie Entscheidungen auch so ein bisschen rausgezögert wurden. Aber ich fand, die Entwicklung hat man dann eigentlich erst tendenziell so ab Januar irgendwie sehr, sehr stark gemerkt, dass das dann irgendwie ein sehr, sehr großer Punkt war. Aber wenn ich sozusagen das Ende vom letzten Jahr so ein bisschen rückwirkend betrachten würde, würde ich sagen, war eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben eigentlich alle Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Aber man hat schon so ein bisschen so gemerkt, hey, okay, grundlegend könnte sich sozusagen über die nächsten Monate schon einiges ändern. Oder wie hast du das letzte Jahr so ein bisschen wahrgenommen?
Also ich würde ja vom Fokus, um quasi die kompletten Hosen herunterzulassen, so ein bisschen halt sagen, ey, eigentlich war unser letztes Jahr schon auf Wachstum, was die Agenturseite angeht, getrimmt. Wir haben bewusst neue Projektmanager eingestellt, bewusst das Team größer gemacht und hatten halt einen Headcount von 13, teilweise 14 Leuten mit da drin. Haben dann aber gemerkt, okay, wir kommen gerade halt salesmäßig nicht da rein. Wir verlieren auf der anderen Seite zu viele Kunden wieder, um sozusagen das Level, was wir eigentlich irgendwie erreichen müssen, damit sich das Ganze lohnt, erreichen zu müssen, und hatten dann da schon, ich würde sagen, gute Wachstumsschmerzen auf jeden Fall gemerkt, vor allen Dingen in der Phase rund um September, Oktober, November.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat sich dann so ein bisschen nicht zugespitzt, aber man hat es dann halt einfach immer stärker gemerkt, das, was man vielleicht früher einfach als normal angesehen hat, hat halt damals dann in anderen Modis halt nicht mehr so wirklich gut funktioniert. Also ja. Personen und Leute, die dann sozusagen mit dabei waren, konnten dann irgendwie nicht mehr das sozusagen mit sich bringen, die wir halt gebraucht haben. Aber diese Wachstumsschmerzen waren auf jeden Fall ein großer Punkt. Aber ja, ist natürlich ein bisschen immer schwierig zu betrachten, was zählt dann genau als Wachstumsschmerz, wo ist einfach, weißt du, wo fängt Wachstum an, wo hört der Schmerz dann auf. Aber ja, bin ich komplett bei dir.
Aber ich glaube dann so, um vielleicht den Switch in dieses Jahr zu schaffen, haben wir im September oder zwischen den Jahren, ich hasse dieses Wording zwar eigentlich, aber da eigentlich ein relativ gutes Resümee gezogen. Also wir beide, dass wir halt gesagt haben, okay, das Ganze vielleicht erstmal wieder einen Ticken schlanker sozusagen aufzustellen. Was war ja auch sowieso schon so, dass ein Developer Ende des Jahres gegangen ist und der quasi nur neu besetzt werden sollte. Aber auch so Sachen wie Projekt für KI-Integration oder so, nicht noch eine Person in Vollzeit da zu haben, dann hat noch eine andere Projektmanagerin gekündigt. Also es waren schon so ein paar Schritte, wo wir gemerkt haben, okay, Vollgas, weiter auf riesiges Wachstum braucht es wahrscheinlich gerade in der Situation nicht, macht nicht so wirklich viel Sinn. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir einfach uns darauf fokussieren, erstmal wieder eine geile Dienstleistung abzuliefern.
Ja, komplett. Also ich glaube, das war vor allem dann auch irgendwie eine wichtige Betrachtung, dass man irgendwie einfach gemerkt hat, okay, ja, es ist irgendwie, früher hat man sich vielleicht so ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt hat, so, ja, wir sind 14 Leute und sonst irgendwas. Und da war so das erste Mal, wo man
gesagt hat,
so, es ist kein Anhaltspunkt, wie gut irgendwas funktioniert. Das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen.
Ja, und ich glaube, dann ist es halt von da in so einen kleinen Umbruch reingeraten, würde ich sagen. Da kamen drei, vier neue Köpfe sozusagen. Nee, ja doch.
Zwei
sind gegangen und zwei sind gekommen sozusagen. Nee, drei sind sogar gegangen. Und ja, da ist so ein bisschen, hat man, glaube ich, einen guten Shift sozusagen intern auch nochmal gemerkt. Wir haben auf jeden Fall zu viele Kunden in der Zeit verloren, aus, ich würde sagen, unterschiedlichsten Gründen. Teilweise sehe ich das nicht als irgendwie mangelnde Qualität an, was da dann quasi passiert ist. Aber teilweise auch wirklich gemerkt, dass wir intern zu langsam geworden sind, würde ich sagen.
Man konnte halt einfach die Entwicklungen, die es dann in dem Jahr oder beziehungsweise in den ersten vier Monaten halt gegeben hat, die konnten wir nicht adaptieren, um die zu unseren Gunsten zu nutzen. Und da muss man halt eben auch einfach faktisch sagen, da wurde dann von der einen oder anderen Person meiner Meinung nach eher ein wenig blockiert als enabled. Und da hast du dann, glaube ich, so das erste Mal gemerkt, okay, wenn man hier sozusagen so jetzt weitermacht, dann wird es schwer aus mehreren Gründen. Also dann macht sowohl die Effizienz auf Mitarbeiterseite nur noch bedingt Sinn, aber auf der anderen Seite macht dann sozusagen das Angebot halt auch nicht mehr Sinn, weil da war so das erste Mal, wo ich finde, dass man da dann sozusagen irgendwie Anfang, so Februar so ein bisschen wiedergespiegelt bekommen hat, so ey, es kann ja eigentlich nicht sein, dass ihr das irgendwie alles irgendwie händisch machen wollt und wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht, 8 Stunden bis zu Reifegrad X, aber ich komme zu Reifegrad X halt irgendwie auch in, weiß ich nicht, einer Stunde mit Cloud Code und sonst irgendwas. Und da haben wir halt dann schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, oder habe ich mir dann auch irgendwie so ein bisschen so die Frage gestellt, ey, wir sind hier nicht auf dem Holzweg, aber man merkt schon so ein bisschen, wir haben einfach ein weiteres Modell oder wir fahren ein Modell, was halt sowohl auf Kundenseite auf nicht die höchste Resonanz mehr stößt, weil es halt sozusagen alles sehr ja, was sage ich, ich will es jetzt mal sagen, händisch bedingt ist und halt eben sozusagen dann da die Effizienz nicht ganz so hoch war, aber eben auf der anderen Seite auch ganz, ganz klar gemerkt, dass man im Team halt eben auch die Probleme bekommen hat. Also ja, das war dann schon so ein bisschen die Peakzeit meiner Meinung nach.
Ja, und ich glaube, das hat es dann ganz gut in ja den Monaten, ich sag mal April und Mai, irgendwie jetzt gegipfelt. Ich meine, wir haben Mitte Mai, aber man sieht, dass das Ausmaß des Problems, das hängt dann irgendwie noch so ein bisschen nach. Wir probieren jetzt gerade so ein bisschen Korrektur da reinzugehen, aber so rückwirkend betrachtet würde ich sagen, sind die letzten 3-4 Monate wahrscheinlich so die verrücktesten Dinge passiert, wo man ja, ja. Früher gedacht hätte, oh mein Gott, was mache ich, wenn solche Dinge vorkommen, und jetzt ist halt so, okay, ist einmal gemacht worden, jetzt kann man damit quasi auch weitergehen.
Ja, es war halt auf jeden Fall einfach mehr als entscheidend, dass man einfach nochmal einen Schritt zurückgeht und sozusagen versucht, sich auf einer anderen Basis neu zu erfinden, und das halt ganz klar auf der Ebene Angebot, aber halt auch ganz klar vom Team, also kann man ja auch so sagen, wir mussten uns da traurigerweise von Leuten trennen, von denen man sich eigentlich vielleicht nicht hätte trennen wollen oder beziehungsweise wo man früher gedacht hätte, dass solche Sachen, die passiert sind, nicht passieren, aber sie sind eben passiert. Das heißt, da war für uns
halt... Ich frage mich halt, wie tief man da quasi reingehen darf jetzt an der Stelle, weil es klingt für mich, wenn ich jetzt so zuhören würde, ist alles sehr schwammig, aber ich glaube, viel mehr geht gerade auch einfach nicht in der Situation geschuldet.
Also, ja, man sieht es natürlich auch faktisch, wenn man sich überlegt, dass wir Anfang des Jahres irgendwie 13, 14 Leute waren, jetzt sind wir 7, also
6, ja.
6, ja, ab Freitag 7 so gesehen, ja. Dass sozusagen da dann schon einfach nochmal ein sehr, sehr harter Change einfach auf Mitarbeiterseite zu sehen war, der jetzt vielleicht nicht, der kam dann sehr überraschend, sage ich jetzt einfach mal, um das vielleicht durch die Blume zu sagen, aber er war halt sozusagen maßgeblich entscheidend, weil wäre das so nicht passiert, oder wären wir in dem System weitergefahren, wahrscheinlich jetzt einen Monat später hätten wir auf jeden Fall ganz, ganz andere Probleme bekommen.
Ja, aber ich glaube, der Punkt, wenn man jetzt sagt, ey, wir sind irgendwie 6 Leute weniger als Anfang des Jahres, heißt trotzdem nicht, dass es irgendwie alles scheiße wäre, was wir jetzt machen, um das mal ganz drastisch zu formulieren, weil es ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Punkt für so einen Neuanfang, wenn man das sozusagen so bedingen möchte. Und es gibt halt so viele Sachen, wo man sagt, okay, die haben wir vorher gemacht, die haben aber irgendwie gar keinen Sinn sozusagen ergeben, dass man halt da nochmal drüber nachdenkt, okay, was sind wirklich die wichtigsten Inhalte einer Dienstleistung und wie können wir möglichst gewinnbringend auch für den Kunden arbeiten, weil am Ende bringt es mir ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie 3 Monate lang einem Kunden Geld aus der Tasche ziehe und der danach wieder kündigt und aber eine scheiß Dienstleistung hat, schlecht über uns redet. Sollte ja schon Sinn und Zweck der Übung sein, auch gute Ergebnisse am Ende zu erzielen. Und da ist, glaube ich, ein guter Punkt, um vielleicht so ein bisschen überzuleiten, das Thema neues Angebot. Ich weiß nicht, ob du da die ersten 1-2 Worte zu verlieren möchtest.
Also ich glaube, wichtig ist, dass man halt erstmal in einem ersten Schritt versteht, wie sich vielleicht der Markt so ein bisschen verändert hat. Also ich glaube, alle haben das so ein bisschen mitbekommen, dass vor allem halt Anfang des Jahres, sage ich mal, irgendwie jede Woche irgendwas Neues rausgekommen ist, wo irgendeine Disziplin irgendwie effizienter oder einfacher wurde, sprich irgendwie deutlich einfacher zugänglich und auch in der Umsetzung. Schneller, aber spannend wäre vielleicht so ein bisschen erstmal zu verstehen, wie hat sich denn vielleicht so deiner Meinung nach die Wahrnehmung von den Kundenprojekten oder beziehungsweise von den Inhalten von den Projekten so ein bisschen verändert, wenn man sich überlegt, okay, eigentlich bestand unser Angebot lange daraus, dass wir sehr gut damit gefahren sind, dass wir ein Enabler für die Kunden sind, dass wir irgendwie eine fixe Anzahl an AB-Tests machen und darüber halt dann für den Kunden schon sehr systematisch und strategisch gute Erfahrungen ziehen konnten. Anfang des Jahres hat man dann aber vielleicht so ein bisschen gemerkt, dass der Markt sich dahingehend, was Zero angeht, dann irgendwie doch stärker ändert als gedacht.
Ja, ich würde vor allen Dingen sagen, dass einfaches AB-Testing nicht mehr ausreicht. Also, dass man das halt gemerkt hat und wir schon nebenbei hingegangen sind und viele Sachen mit dazu gemacht haben, die sich vielleicht in einem AB-Test gar nicht so gut abwickeln lassen oder darstellen lassen. Das heißt, irgendwie einen Post-Purchase-Funnel aufzusetzen und da zu schauen, wie man daraus nochmal mehr den AOV hinten raus erhöhen kann. Oder könnte man jetzt verargumentieren, ob das normale AB-Tests sind oder nicht, Versandkostenschwellen vernünftig anzupassen für den jeweiligen Shop, um halt das bestmögliche Ergebnis für den Kunden aus unserer Sicht zu erzielen. Aber auch sowas wie ein Abo zu integrieren, Bundles zusammenzuschnüren, Landingpages zu bauen, einfach einen, ich würde sagen, viel ganzheitlicheres Thema. Auch so Themen wie PageSpeed oder so, dass halt man viel, viel mehr darauf schaut, okay, wo hat der Kunde gerade den das größte Problem, wo brechen die meisten Leute ab, und wir testen dann nicht irgendwie 3 AB-Tests darauf, sondern überlegen uns halt in einem ganzen Konzept oder sowas die Sachen. Und wir sind da irgendwie schon so mehr oder weniger die ganze Zeit, ich würde sagen, reingerutscht, dass wir die Sachen nebenbei gemacht haben. Ja, aber ich glaube, das hat man auf jeden Fall mit am meisten gemerkt, dass wenn man nur AB-Tests macht, das Ganze halt relativ schnell, relativ einfach austauschbar wird, weil eine Komponente auf einer Seite zu ändern, das kann Claude dir wahrscheinlich in 15 Minuten bauen, und irgendwelche halbwegs guten Vorschläge kriegst du auch ohne gutes Briefing daraus. Aber es ist die Frage, ob das jetzt dann wirklich in dem Moment der größte Hebel für deine Brand ist.
Ja, und vor allem meiner Meinung nach entsteht da halt einfach ein extremes Konfliktpotenzial zwischen Kunde und Agentur, weil ja, der Kunde eigentlich sagt, hey, ich optimiere auf Impact, und Impact heißt da meistens zu sagen mehr Inhalt. Mhm. Für uns heißt aber mehr Impact nicht zwingend mehr Inhalt, und wenn dann zu sagen die Agentur am Ende ganz plakativ für den Preisprotest bezahlt wird und der Kunde sozusagen auf der anderen Seite da halt überverhältnismäßig viel im Vergleich zum Vorjahr beispielsweise Protest dann sozusagen mit reinbringen will, dass da halt einfach so eine Reibung entsteht, die einfach in den Projekten ja dafür sorgt, dass die, ja, was heißt,
die Ziele sind halt nicht mehr aligned dann. Also genau, arbeitet es nicht mehr in die gleiche Richtung, genau, und das funktioniert halt irgendwo nicht.
Genau, und da hat man dann halt wieder gemerkt, dieses reine Testgedenken klappt halt eben auch einfach weniger gut, dass da dann eben der Switch war, dass wir gesagt haben, okay, um da dann halt noch eine andere Ebene für den Kunden mit reinzubringen, haben wir dann eben genau in diese Bereiche reingedacht, die du jetzt eben gesagt hast, also Abo-Entwicklung, Optimierung, After-Sale, Landing-Pages und Co., dass das so ein bisschen dann die Veränderung war, die man halt einfach gesehen hat, weil der Kunde auch gefühlt meiner Meinung nach nicht mehr so wirklich den Business-Impact in reinen Tests, sage ich mal, gesehen hat, sondern dass eine viel holistischere Herangehensweise gefragt war, man sie aber nur bedingt geben konnte, weil man sozusagen in diesem reinen Umsetzungsgedanken, okay, das ist Leistung, das bekommt man dafür, ein wenig gefangen war.
Ja, ist ja vor allen Dingen auch so, dass es aus unserer Sicht, und ich bin da offen für jegliche Vorschläge, aber halt auch so ist, dass man sagt, okay, wenn wir da jetzt irgendwie statistisch hochrechnen, und ich würde sagen, wir sind da noch sehr konservativ, dass wir das irgendwie eigentlich nur auf einen Monat oder sowas hochrechnen, andere gehen da ja auch hin und rechnen das auf Jahre oder mindestens ein Jahr hoch, dann hast du halt trotzdem den Case, dass es irgendwie schwer nachvollziehbar ist, weil natürlich können wir dann auf der einen Seite verargumentieren zu sagen, okay, wenn du jetzt 20% schlechteren Traffic einkaufst, dann bringen dir unsere 5% Uplift im Checkout hinten draus auch nichts mehr, weil der Impact vorne halt mutmaßlich höher ist. Aber das war dann auch immer so, nennen wir es mal Argumentationspunkt oder Diskussionsgrundlage mit Kunden, wo wir halt gesagt haben, okay, wo sieht man den Impact denn am Ende? Weil die Winrates von den Tests sind gut, die Ergebnisse sind signifikant richtig ausgerechnet, und ja, dann kam es da auch immer wieder ein bisschen zu Gesprächen, würde ich sie einfach mal nennen, über das ganze Thema, wie die Werthaltigkeit denn davon am Ende ist. Und Ziel sollte es halt sein, zumindest aus meiner Sicht, dass man halt schon einen messbaren Impact erzeugen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das war dann wahrscheinlich so ein bisschen so der, also es waren dann irgendwie viele Entwicklungen, wie Konflikt, Interessenskonflikt so ein bisschen, dann halt, was ist der Inhalt, und dann vor allem halt auch sowas, okay, wie glaubwürdig ist das, was ich eigentlich hier gerade berücksichtige, und dementsprechend hat man da so ein bisschen gemerkt, man hat es nicht mehr so ganz geschafft, auf so einer sehr strategischen Basis unterwegs zu sein, wo der Kunde sagt, ich kann nicht mehr ohne die, sondern eher so ein bisschen zu, okay, wir machen das, aber ich sehe das eher sozusagen als Projekt, und dann machen wir es vielleicht dann in irgendwie 2-3 Monaten halt wieder. Und da war dann natürlich vor allem sowas wie, ja, dieses ganze Thema, okay, wo sehe ich denn wirklich den Impact und wie ist der Impact wirklich zu betrachten, einer der entscheidendsten Punkte. Und es war natürlich dann in Anbetracht auch, okay, wie schnell kriegt man Sachen umgesetzt, dann auch einfach manchmal, jetzt nicht peinlich, aber schon einfach so, dass es deutlich effizientere und schnellere Wege gegeben hätte, zu dem Erfolg zu kommen, aber ja, aufgrund von alten Systemen mussten wir dann da halt so ein bisschen den Weg wieder gehen. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle für unseren Partner Chat Armin. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie manche Brands euch im exakt richtigen Moment auf WhatsApp erreichen, lasst mir eins sagen, das passiert wahrscheinlich nicht zufällig. Die Frage dahinter ist, wie macht man das und wie geht's am schnellsten? Meiner Meinung nach auf jeden Fall mit Chat Armin. Chat Armin hilft E-Commerce-Marken dabei, WhatsApp-Marketing sauber zu automatisieren. Über 400 Brands vertrauen der Marke aus Wien bereits, und die Integration in Shopify, Klaviyo und Co. geht einfacher, als du wirklich denkst. Daher meine Empfehlung, einfach mal mit Chatamin auseinandersetzen auf chatamin.com.
Was ich spannend finden würde von dir zu wissen, wäre so ein bisschen, wie hast du dir dann vielleicht überlegt oder wo hast du dann das erste Mal vielleicht auch gemerkt, so hey, okay, es bedarf dann wirklich halt auch nochmal so einem richtigen Change. War das dann einfach so die generelle Entwicklung oder hast du einfach dann so ein bisschen ganz naturell gemerkt, okay, es muss sich irgendwie so ein bisschen verändern.
Also ich, vom Gefühl haben wir ja letztes Jahr im Sommer schon darüber gesprochen, dass es eigentlich irgendwann darauf hinausläuft. Aber also es gab einen Moment, wo ich, der ein gutes Code-Verständnis hat, aber jetzt kein Programmierer ist, mit damals noch Gemini einen Test in 45 Minuten gebaut habe und mir dachte, okay, das ist jetzt eigentlich was, was geschätzt in 5-6 Stunden von unserem Dev-Team durchgehen würde. Das funktioniert so auf Dauer nicht mit dem Ansatz. Also da dann einfach gemerkt, okay, wie schnell man Sachen quasi umgesetzt bekommt und dass die Wartezeiten, die wir jetzt gerade irgendwie auf die Vorbereitung von einem Test haben oder so, halt dann teilweise viel zu lang sind und man da viel schneller handeln muss, soll, kann, darf, vom Ding her.
Check ich.
Okay. Aber was war denn für dich so ein bestimmter Punkt, was das angeht? Also bei mir war es dieses KI-Thema, wo ich das auch einmal wirklich krass selber ausprobiert habe. Was gab es bei dir?
Boah, man hat natürlich schon, also aus Sales-Sicht oder worauf achte ich irgendwie mal so ein bisschen, ist so, ob du den Leuten irgendwie so in den Augen anmerkst, so, da ist Feuer drin, die haben da Bock drauf, die finden es ultra, ultra geil. Und gefühlt die Vorstellung, wie wir rangehen würden, hat man dann irgendwie einfach so ein bisschen so gefehlt. Okay, das ist berechtigt, aber es war nicht mehr so dieses Feuer so ein bisschen da.
Kein Wow-Effekt oder was?
War irgendwie kein Wow-Effekt mehr und irgendwie hat man auch selber so ein bisschen, oder woran hatte ich das selber irgendwie so ein bisschen gemerkt? Wir kommen ja gleich sozusagen dann zum Switch, was sich so ein bisschen verändert hat, aber dass es auch einem selber manchmal jetzt nicht unangenehm war, das zu verkaufen, aber es war schon manchmal so, dass man sich schon auch selber so ein bisschen gefragt hat, so, ey, finde ich das jetzt hier eigentlich gerade noch richtig, richtig geil? Also, dass ich sage so, dass das für mich irgendwie einen kranken Mehrwert hat auf Kundenbasis oder sonst irgendwas. Ich sage, ey, das ist so ein Modell, da stehe ich krank hinter. Mhm. Und dafür würde ich so ein bisschen so meine Hand ins Feuer legen, dass das beste Modell am Markt ist. Und da habe ich dann so ein bisschen so gemerkt, auch was einem so wiedergespiegelt wurde. Es gibt schon auch konstruktive Gegenfragen, die mich dann so ein bisschen da zu dem Punkt gebracht haben, wo ich dann gemerkt habe, okay, weiß nicht so ganz, ob das wirklich der richtige Weg ist. Oder wo man dann auch nochmal gemerkt hat, okay, also man hat eigentlich nur Probleme auf Company-Basis, Angebot und Kundenseite, wo man dann halt eben gesagt hat, pause, wir müssen das jetzt hier einfach einmal komplett neu erfinden.
Ja, aber wie haben wir es denn jetzt neu erfunden?
Ja, es war natürlich auch ein Weg, also was ist passiert? Wir sind dann am Ende ja, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, vom Headcount erstmal wieder ein bisschen zurückgesteppt, sag ich mal. Also haben uns da einfach ein bisschen Raum gegeben, weil wir natürlich auch selber erstmal gucken mussten, okay, was ist eigentlich so das größte Problem? Und wir haben dann eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass wenn wir auf dieser Ebene, einfach nur, wenn wir diese Ebene nur neu denken, dass wir eigentlich immer wieder in die gleichen Probleme reinrennen werden. Das heißt, die grundsätzliche Frage, die wir uns eigentlich stellen mussten, ist eigentlich so, was ist eigentlich so ein bisschen unsere Wette, wie sich der Space generell verändern wird? Oder was sind so die Themen, die jetzt wirklich, sagen wir, bis Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres wirklich Bestand haben werden? Und da war halt unser Tenor ganz, ganz klar, der Mehrwert darf nicht über sowas sein, was früher halt unique war, ey, wir haben eine eigene Programmierung, ey, wir haben ein eigenes Design, sondern der Unique Mechanism von uns muss dann eigentlich darüber kommen, dass wir das Thema wieder deutlich strategischer und auf einer höheren Ebene halt own. Und da war dann unsere Wette, okay, alles verändert sich. Das heißt, wenn ich irgendwie aus dem Orkan raus will, kann ich nicht irgendwie 2 Meter nach links wählen, sondern ich muss wirklich step aside und gehe sozusagen einen neuen Weg. Das heißt, die Wette war, dass ich jetzt nicht nur sozusagen E-Com, aber auch der CRO-Space halt einmal komplett krank neu verändern und ausrichten wird und wir da sozusagen uns dann eher wieder anpassen müssen. Das heißt, da erstmal den Schritt zurück, aber dann ganz klar auch recht schnell gesehen, okay, wie bauen wir es sozusagen inhaltlich so ein bisschen auf? Und da war vor allem, sage ich mal, ich nenne es gerne so ein bisschen holistische, wie komme ich eigentlich wieder dahin, dass ich einen wirklich strategischen Mehrwert habe, dass das eigentlich eher so die Kernfrage war und nicht mehr, wie es vielleicht früher von meinem Gefühl so ein bisschen war, wie kriege ich eigentlich Tests einfach umgesetzt? Wie kriege ich irgendwie, sag ich mal, wie kriege ich es hin, dass wir 4 Tests in einem Monat hinbekommen? Das war irgendwie so die Kernfrage. Die Kernfrage hat sich dann verändert zu, wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich nicht zu substituieren werde und dass mein Angebot so einen tiefen Sinn hat, dass sozusagen auf Kundenseite wieder einen Mehrwert hat, den es vorher halt nicht gab. Und das war, glaube ich, so die Ausgangsfrage.
Ich würde halt dagegen halten oder dagegen argumentieren, dass es den Mehrwert auch vorher sozusagen mit den 4 AB-Tests gab, klar. Aber halt austauschbar. So, also du,
ich glaube, Kontinuität ist da auch sehr entscheidend. Also ja, zu sagen, wenn man sich überlegt, wir müssen wir jetzt drüber einen Hehl draus machen, wir leben davon, dass der Kunde ein Jahr mit uns zusammenarbeitet oder länger. Das ist das, worauf wir hinarbeiten. Wenn man dann natürlich merkt, okay, hey, wir ziehen trotzdem die Hebel, aber wir verlieren irgendwie nach einem vierten Monat den Kunden halt im Average wieder, dann ist es halt wieder der Problemfall, den man dann halt wieder hat. Aber Wirkung hat es natürlich trotzdem erzielt.
Ja, 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 genau. Ja, das wollte ich nur da mal festhalten an der Stelle. Aber wie sieht der holistische Ansatz aus?
Wenn man sich dann überlegt, wie kommt man auf eine Ebene wieder höher, sind es meiner Meinung nach zwei Ebenen, die uns wichtig sind. Einmal, was ist der Inhalt und einmal, wie machen wir es greifbar? Wenn wir sagen, wenn du den Inhalt beschreiben müsstest, das sind ja am Ende, sage ich mal, fünf verschiedene oder vier verschiedene Ebenen, auf denen wir es betrachten. Also die eine Ebene ist so gesehen ja auch die
Impact-Messung,
die, wie man es sozusagen greifbar macht. Was ist sozusagen dein Take? Warum war es wichtig, dass die sozusagen entwickelt worden sind und wie blickst du so ein bisschen auf die?
Also ich glaube, der hauptsächliche Punkt dahinter ist halt, dass man hingeht und sich den Freiraum gibt, das Ganze ganzheitlicher zu denken. Dass es nicht nur in kleinen Mikrooptimierungen sozusagen endet, aber auch nicht darin, jedes Mal eine komplette PDP neu zu bauen oder sonstiges. Das sind halt irgendwie die beiden Extreme, die man irgendwie im AB-Testing, im CRO-Game am Ende haben kann. Aber es gibt halt teilweise viel, viel größere Hebel, wenn man das Ganze ganzheitlich denkt. Also wenn du halt sagst, okay, wir bauen irgendwie Post-Purchase einen neuen Funnel ein, dann sehen das viel, viel mehr Menschen und das hat einen viel, viel höheren Impact als ja hypothetisch der eine Test, sagen wir mal im Worst Case im Impressum von einem Online-Shop. Und so ist halt, glaube ich, der Punkt von den Sachen, die wir eben, die ich eben auch aufgezählt habe, Landing-Pages, After-Sell, AOV erhöhen, die zusammenarbeiten müssen und die Kunst ist es halt dann herauszufinden, okay, wo funktioniert der Shop gerade gut und wo hat der aber irgendwie vielleicht ein bisschen Nachholbedarf oder Verbesserungsbedarf, dass man halt da weiß, okay, wenn ich jetzt hier Drop-Off-Rates von 60% von Cart zu Checkout sehe, ist das ein Punkt, der vielleicht erstmal mit AB-Tests angegangen werden sollte. Aber wenn eigentlich Add-to-Cart-Rate, Cart-to-Checkout und so weiter gute Kennzahlen liefern, dann vielleicht erstmal AOV pushen, dann vielleicht einen anderen Step sozusagen auswählen und ich glaube, das bleibt halt ein bisschen auf der Strecke, wenn man nur AB-Tests macht.
Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wenn man natürlich ein fixes Programm hat, was man fährt, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, also die Forschungsfrage ist ja eigentlich, was kann ich diesen Monat machen, dass es den allergrößten Hebel für den Kunden hat?
Ja.
Und durch das Verschränken vor, okay, ich mache fix das pro Monat, habe ich eigentlich das Problem, dass ich da andere Interessen habe, die mit reinfließen und nicht mehr diese eine Forschungsfrage, was hat den allergrößten Hebel und wo habe ich den größten Umsatzhebel, dass das so ein bisschen depriorisiert wird und einfach per Naturell dann einfach nicht berücksichtigt wird. Und deswegen war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir eher darauf geschiftet sind, dass wir sagen, hey, okay, wir unterteilen alle diese Disziplinen, die irgendwie kommen können, also beziehungsweise alle Möglichkeiten, wie kann Zero aussehen, in ganz klare Kategorien und jede Kategorie an sich wird nochmal komplett neu bewertet. Hey, okay, haben wir diesen Monat den größten Hebel auf beispielsweise im Funnel oder ist der größte Hebel eher irgendwie auf einem After-Sell oder sonst irgendwas, damit wir halt nicht sagen, okay, hey, wir machen jetzt einfach vier Tests oder sonst irgendwas, sondern kommen halt wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, nee, wenn wir uns ganz objektiv betrachten, verdienst du diesen Monat am meisten Geld, wenn ich es schaffe, dass dein altes After-Sell AD ist und unser neues sozusagen das bessere Setup liefert und wir wirklich sehen, wie viel der Impact hat. Aber sozusagen die Verschränkung oder das alte Modell hat einen dann so ein bisschen in Ketten gepackt, dass es halt nicht ganz genau funktioniert hat. Das.
Ja, genau. Es war halt immer nicht so ganz definiert, wie viel Aufwand steckt dann da quasi hinter, wie viel Geld muss man dafür bekommen. Kann man das als einen AB-Test abrechnen und dann hat man sich selber so ein bisschen dadurch die Handschellen angelegt und das dann halt am Ende entweder irgendwie monetär nochmal zusätzlich vergütet, was dem Kunden dann auch meistens nicht so gut gefallen hat oder halt gar nicht gemacht, was auch nicht sinnvoll ist.
Ja, check ich komplett. Die andere Ebene ist so ein bisschen, also sozusagen vom Inhalt, okay, man kann sich so vorstellen, dass halt deutlich holistischer gedacht wird und, sag ich mal, den größten Hebel immer wieder zu finden, weniger halt, um immer wieder das Gleiche zu machen. Das ist, glaube ich, der springendste Punkt da. Aber wie kannst du so kurz nur in so ein, zwei Sätzen vielleicht greifbar machen, wie deine Betrachtung auf die Messung vom Impact sich vielleicht so ein bisschen verändert hat oder was so deine Ansicht ist, wie man das eigentlich machen soll, ohne da jetzt zu tief reinzugehen?
Ja.
Weil das ist ja so gesehen, wenn man sich das vergleicht, das eine ist eher so ein bisschen so das Orchester, zu sagen, okay, wie orchestriere ich eigentlich, wer jetzt wie wann spielt und sorge dafür als Dirigent dann, dass ich das beste Konzert so gesehen abliefer.
Aber die Basis von allem ist so ein bisschen, hey, wie schaffe ich eine Basis, die Vertrauen hat in die Dienstleistungen, in die, wo kommt der Impact eigentlich her? Worauf committen wir uns vielleicht auch von Anfang an? Und was ist sozusagen da auch der andere Blickwinkel? Das ist, glaube ich, auch noch ein sehr wichtiger Punkt, weil das eigentlich dann mit dem anderen Bereich die wichtigste Kombination ist.
Was ist vor allen Dingen auch das, ich sag mal, gemeinsame Ziel, auf das man sich dann mit dem Online-Shop-Inhaber sozusagen einigen kann. Ja, also grundsätzlich ist ja vorher bei uns so gewesen, dass wir immer Testergebnisse, wie ich gesagt habe, hochgerechnet haben auf einen Monat und dann zusätzliche Umsätze pro Monat quasi und auch während der Testlaufzeit die dadurch generierten Umsätze aufgelistet haben. Problem ist halt nur, und das liegt halt in der mathematischen Natur der Sache, dass wenn man, keine Ahnung, 40, 50, 60 AB-Tests gemacht hat, die alle positiv sind, dass diese Zahl halt irgendwann utopisch groß aussieht. Und da dann halt so ein bisschen das Vertrauen reingelegt wird, wenn man dann mal 3, 4 nicht so erfolgreiche Tests hat, aber da stehen halt irgendwie Millionen Umsätze, die eigentlich pro Monat passieren sollen, macht es halt auch absolut Sinn, dass das Vertrauen da fehlt. Und der Gedanke, wie wir das jetzt sozusagen umgestellt haben, ist, dass wir hingehen und die Sachen auf wirklich nachhaltiger Basis nachvollziehen wollen. Das heißt, wenn wir einen Test beispielsweise auf einer Produktseite machen, danach auch, wenn wir den live schalten, nachvollziehen, wie viele Besucher kommen jetzt auf diese Produktseite. Sind das dann irgendwie nur 10, die nach Test-Live-Gang die Sachen sehen, oder sind das halt irgendwie Hunderttausende und wir haben den Impact quasi da dann nachvollziehbar in einem Dashboard für 3 bis 6 Monate abgewickelt. Und ich glaube, das ist halt insofern nochmal geiler, dass man da den Impact von dem Test auch wirklich nachvollziehen kann und auch sieht, okay, in dem Monat haben wir irgendwie 14 Sachen live genommen. 14 wäre ein bisschen viel, sagen wir vielleicht mal 4, die dann irgendwie ein Mix aus einem neuen Funnel, eine neue Landingpage, 2 AB-Tests oder sowas sind und sieht dann, wie das Orchester sozusagen, wie du es eben so schön getauft hast, zusammen funktioniert.
Ja, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil wenn man eine Sache vielleicht auch so ein bisschen gemerkt hat, ist, wenn man sich, also was eigentlich der größte Vorteil meiner Meinung nach auch von der ganzen Sache, man sieht halt auch nochmal auf einer anderen Ebene, wo entwickelt der Shop sich eigentlich hin. Also wenn ich sozusagen die Annahme treffe oder was ist die Denke, die alte Denke häufiger mal gewesen ist, ah okay, positiver Test, das mache ich in 2 Monaten, rolle ich das auf irgendwie noch 3 verschiedenen Ebenen aus dem Push los, vercheck aber so ein bisschen oder sehe dann eigentlich gar nicht, dass der Shop sich beispielsweise vom Traffic und von den Produkten, natürlich siehst du es in den Analysen, auch weiterentwickelt. Das heißt, über diese Ebene, dass du halt siehst, okay, was ist die Live-Entwicklung von dem, was ich eigentlich als positive Maßnahme eingestuft habe, sehe ich auch nochmal auf einem deutlich tieferen Level, wo entwickelt sich der Shop hin, und sehe dann eigentlich die Tendenzen, wo ich reingehen muss, nochmal deutlich, deutlich besser.
Ja, also es gibt ja auch so, ich sag mal, radikale Abweichungen, wenn du jetzt irgendwie sagst, du machst einen AB-Test für einen bestimmten Sale über ein Wochenende oder sowas live. Wenn du dann die Zahlen auf einen Monat oder ein Jahr hochrechnest, sehen die natürlich irgendwie wunderschön aus, aber das Element wird danach für die nächsten 3 Monate nicht mehr benutzt und dann sollte es halt eigentlich nicht in irgendeiner Art und Weise in deine Hochrechnung oder sowas angezeigt werden oder da reinfallen. Deswegen ist das halt, glaube ich, ein sehr ehrlicher und ein sehr sinnvoller Weg, wie man das Ganze quasi nochmal kommunizieren kann.
Ja, finde ich gut. Was ist denn so dein Take? Kommt, also macht Conversion Rate Optimierung jetzt immer eher noch früher Sinn oder eher noch später?
In der Journey eines Online-Shops? Ja. Also grundsätzlich glaube ich, dass man im Zusammenarbeit mit Claude, mit generell KI, wenn man ein pfiffiges Kerlchen ist, schon auf ein relativ gutes, standardisiertes Level normal kommen kann, ohne dass es jetzt irgendwie AB-Tests benötigt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, bin ich immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass das ein sehr, sehr sinnvolles Mittel ist, um halt einfach nicht mehr auf sein Bauchgefühl hören zu müssen, sondern halt Entscheidungen datenbasiert treffen kann. Ich glaube, wenn man jetzt die ganze Klaviatur oder das ganze Orchester sozusagen bedienen will, dann muss man aber auf jeden Fall ein Stück größer sein, weil dann brauchst du eine gewisse Anzahl an Traffic, eine gewisse Anzahl an Käufen in deinem Online-Shop und musst das halt auch vernünftig segmentieren können.
Ja.
Siehst du das anders, oder?
Nö, ich sehe es eigentlich recht ähnlich. Also ich glaube, wie du eigentlich gesagt hast, dass es als am meisten Sinn ergibt, wenn das Know-how auch einfach genutzt wird von den Ownern beispielsweise an sich, um es zu einem gewissen Reifegrad voranzutreiben, aber dass vor allem dann ab einem gewissen Level es schon extrem sinnvoll ist, da dann sozusagen extern nochmal reinzugehen. Aber ich glaube, dass die Eintrittsbarriere einfach nochmal deutlich niedriger geworden ist, aber hinten raus dann die Relevanz von Agenturen sich auch nochmal verschiebt, weil sie erst zu einem späteren Zeitpunkt eben einfach kommt, weil in vielen Schritten war es ja auch einfach lange so, dass Design und Programmierung so die entscheidendsten Punkte eigentlich waren. Hürden oder die größten Hemmnisse, warum konnte man es selber vielleicht nicht antreten. Und das ist jetzt halt eigentlich, ich will jetzt nicht Commodity sagen, aber es ist einfach zu einem gewissen Reifegrad recht schnell verfügbar, sage ich.
Ja, ich glaube halt jetzt ist wirklich das Thema Priorisierung eins der Kernthemen oder es switcht dahin, dass es eins der Kernthemen wird, um halt herauszufinden, okay, was muss ich jetzt als nächstes machen, um den größtmöglichen Impact für meinen Online-Shop, für meine Produktseite, für meinen Card oder sowas zu haben.
Ja.
Und wenn man das irgendwie hinbekommt, das gut zu machen, dann hat man auf jeden Fall einen guten Vorteil. Und das heißt jetzt nicht einfach irgendwie ein Priorisierungsframework oder sonstiges zu bauen, wo man dann irgendwie 4 Kriterien durchgeht und dann sagt, okay, das hier hat einen Score von 4, das fangen wir jetzt als erstes an, sondern das heißt, basiert dann irgendwie schon ja auf einer ganzheitlichen Betrachtung von dem Online-Shop und vor allen Dingen auch auf vielen Zahlen, Daten und Fakten.
Sehr nice. Was ist dein Ausblick fürs restliche Jahr?
Also eigentlich ist es sehr positiv. Ich glaube, das könnte sehr, sehr cool werden, wenn man die Schritte sozusagen jetzt dann geht und die aktuellen Kunden sozusagen auch auf das Programm, nennen wir es mal, umstellt, weil hypothetisch die Ergebnisse da natürlich sehr, sehr viel besser werden. Die Sachen, die wir jetzt schon gesehen haben, machen auch absolut Sinn. Also würden ja auch nicht hingehen und das jetzt einfach einführen und dann einen Podcast drüber machen und mal gucken, ob das klappt oder nicht. Deswegen bin da eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass das für den, nennen wir es mal trotzdem noch CRO-Space, auf jeden Fall ein gutes Upgrade sein kann.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal schauen, dass wir das in die Tat umgesetzt bekommen. Es war mal eine etwas andere Folge. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback, ob man den ganzen Gedanken hier folgen konnte.
Dem Wirrwarr.
Wir haben probiert, ein wenig ehrlichen Input zu geben, so sehr man ihn sozusagen zu der Story aktuell geben darf. Ich glaube, es macht auch Sinn, da vielleicht nicht ganz im Detail reinzugehen, wenn einige Sachen noch geklärt werden müssen. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz spannend, diesen Gedankenprozess von wie kommt eine Agentur so ein bisschen in Schieflage und wie manövriert man sich da auch dann wieder raus, einfach mal mitzuverfolgen und nachzudenken.
Finde ich auch transparent, das sozusagen dann einfach auch mal so zu platzieren.
Ja.
Okay.
Marvin, in dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und nächste Folge dann wieder mit spannenden Gästen. Freue mich sehr darauf, bin sehr gespannt.
Top, Abi Ehre.
Tschö.
Und damit sind wir raus für heute. Vielen Dank erneut an Chat Armin für den Support in dieser Folge und falls eure WhatsApp-Strategie aktuell hauptsächlich aus, man müsste da mal was machen besteht, wisst ihr, glaube ich, jetzt, wo ihr anfangen könnt.